Samstagsuni im Sommersemester 2012. Zum Thema Sicherheit. Fünfter Vortrag: Prof. Dr. Brunner Tuschen-Cafier und Prof. Dr. Bernhard Nebel. Wie lässt sich menschliches Verhalten in Notfällen erforschen? Neue Forschungsansätze im Zusammenspiel von Informatik und Psychologie.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie hierher gekommen sind und sich für unser Forschungsthema interessieren. Ich möchte vorweg kurz sagen, dass Herr Nebel und ich uns mehrmals abwechseln werden bei dem Vortrag, um jeweils in dem Vortrag, wenn es um die jeweiligen Perspektiven geht, unsere Expertisen dann sozusagen aus erster Hand zu berichten. Es wird also ein wenig dynamisch, aber das kann ja nicht schaden. Zunächst mal zum Überblick über den Vortrag. Ich werde Ihnen jetzt aus psychologischer Perspektive etwas erzählen, so zu dem theoretischen Hintergrund und zu den Befunden, die heutzutage bekannt sind, über Auswirkungen von Notfällen oder Auswirkungen von traumatischen Erlebnissen. Und da geht es zum einen darum, auf der Ebene der Situation, also die Art der traumatischen Erlebnisse und Notfälle mit Blick auf die Entwicklung psychischer Störungen anzuschauen. Dann aber, wie Frau Steil schon gesagt hat, vor allen Dingen die intrapsychische Seite anzugucken. Und da unterscheiden wir in der Forschung immer zum einen Faktoren, die vor diesem traumatischen Erlebnis lagen, also beispielsweise eine Vulnerabilität, die in der Person liegt, weil sie vielleicht schon mehrere Notfälle erfahren musste, oder andere psychische Faktoren, also die Situation, die Erlebnisse vorher, dann die Erlebnisse während eines traumatischen Ereignisses. Da ist auch unser Forschungsprojekt anzusiedeln. Das ist sicherlich der schwierigste Part in der Forschung, weil es schwierig ist, schon aus ethischen Gründen Menschen dabei zuzugucken, wie sie traumatische Erlebnisse erleben. Also da, das verbietet sozusagen die Ethik. Und was wieder leichter zu erforschen ist, sind die Folgen auf psychischer Ebene, nachdem Menschen traumatische Erlebnisse hatten. Dazu gibt es auch bereits Forschung. Ich beginne also zunächst mal mit den traumatischen Erlebnissen auf der Situationsebene. Was weiß man darüber? Also man unterscheidet in der Forschung Notfälle und Traumata vor allen Dingen in zwei große Gruppen, und zwar, das eine, das sind die sogenannten akzidentellen, eher zufällig sich ereignenden Notfälle. Man sagt auch dazu die non-man-made. Das stimmt nicht bei allen, weil auch Verkehrsunfälle sind natürlich man-made, also von Menschen gemacht. Aber das Wichtige ist dabei, dass diese Gruppe von Traumata eben Ereignisse sind, die nicht absichtlich herbeigeführt werden, sondern die sich ereignen, wie beispielsweise Naturkatastrophen, medizinische Notfälle, also Herzinfarkt oder andere Dinge, oder technische Notfälle, Unfälle beispielsweise. Dann auf der anderen Seite Notfälle, die sich im zwischenmenschlichen Bereich ereignen, also Gewalterfahrungen, zivile Gewalterlebnisse, Kriegserlebnisse, sexuelle oder körperliche Misshandlung, Vergewaltigung und so weiter. Und diese zweite Gruppe, diese man-made Traumata oder Notfälle, die sind besonders schwierig für Menschen zu verarbeiten, weil da ja eine Absicht, eine Intention, ein wirklich absichtlich herbeigeführter Schaden bei den Opfern sozusagen wahrgenommen wird. Und das macht es besonders schwierig, das zu verarbeiten. Was ist typisch überhaupt bei Notfallsituationen? Warum ist es überhaupt schwierig, Notfallsituationen zu verarbeiten? Notfallsituationen erfordern ein schnelles und wirksames Handeln. Beispielsweise, wenn irgendwo eine Explosion ist, dass man blitzschnell entscheiden muss, kann ich jetzt noch anderen Opfern helfen oder muss ich ganz schnell rausgehen, um irgendwie mich selber in Sicherheit zu bringen. Diese Notfallsituationen oder Traumata gehen eben auch mit Gefahr für den Betroffenen, auch für den Helfer einher. Insofern sind solche blitzschnellen Entscheidungen nicht trivial. Und diese Notfallsituationen gehen eben auch mit starken Emotionen einher. Also Gefühle, die immer wieder von Betroffenen genannt werden, sind Gefühle der Hilflosigkeit, des Kontrollverlustes, der Orientierungslosigkeit oder Panikreaktionen. Also solche Notfallsituationen lösen sehr intensive Emotionen aus. Jetzt ist die Frage, wie wichtig ist so ein Thema überhaupt? Also wie oft kommen Menschen denn in Kontakt mit solchen Notfällen? Das ist durchaus sehr häufig. Also es gibt eine sehr große US-amerikanische Studie, an denen haben 8000 repräsentativ ausgesuchte Personen teilgenommen und die wurden befragt, ob sie irgendwann in ihrem Leben schon mal verschiedene traumatische Erlebnisse erleben mussten, wie zum Beispiel Zeuge eines Traumas zu sein, Unfälle, Bedrohung durch Waffen, Naturkatastrophen und so weiter. Und wenn man das zusammenzählt, dann ist das eine relativ hohe Zahl, nämlich ungefähr 51% der weiblichen Bevölkerung und 61% der männlichen gaben an, schon mal solche traumatischen Erlebnisse gehabt zu haben. Das ist relativ hoch. Es gibt auch eine aktuelle deutsche Untersuchung, da liegen die Zahlen etwas niedriger, bei 30% lagen da die Angaben, was aber immer noch hoch ist. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung gibt an, Notfälle dieser Art oder Katastrophen oder Traumata, was auch immer man dazu sagen will, bereits erlebt zu haben. Ich werde jetzt gleich darauf eingehen, welche Schäden solche Notfälle mit sich bringen können. Ich möchte aber vorneweg sagen, dass es nicht so ist, dass das immer zu einem Schaden auf psychischer Ebene führt. Es ist sogar so, dass der Großteil der Menschen robust umgehen kann. Das heißt, circa 70% aller Menschen, die schon auch sehr schwierige Erlebnisse verarbeiten mussten, gehen daraus gesund hervor. Das möchte ich vorneweg schieben, weil das wichtig ist, das hat was zu tun mit Resilienz und das ist ja auch eine Seite, die wir erforschen, von diesen Menschen zu lernen, was sie denn so resilient macht, dass sie diese Erfahrungen so verarbeiten konnten. Heute werden wir uns aber auf die Probleme konzentrieren, nämlich darauf, welche Probleme denn einhergehen mit solchen Notfällen, Belastungssituationen. Und da steht an erster Stelle die posttraumatische Belastungsstörung. Das ist eine Störung, wo die Menschen immer wieder Intrusionen haben, Gedankenbilder, Fetzen, die so in den Kopf schießen und nicht kontrollierbar sind, die mit dem Trauma zu tun haben. Das passiert auch nachts, dass die Patienten schweißgebadet aufwachen und immer wieder Bilder in den Kopf kommen von der Vergewaltigung, von dem Unfall, von der Explosion in der Firma und so weiter. Auch eine relativ häufig vorkommende psychische Störung sind Depressionen, das heißt, dass Menschen eben starke Traurigkeit erleben, inaktiv werden, bis hin zu ihrem Alltag vielleicht gar nicht mehr gewachsen sein können. Diese beiden Gruppen, also posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen, zählen zu den häufigsten psychischen Störungen als Folgeprobleme traumatischer Erlebnisse, aber es kommen auch eine ganze Palette anderer psychischer Störungen vor, wie beispielsweise Essstörungen, also Menschen, die sehr viel essen, um dann nicht mehr an diese Erlebnisse zu denken, also ein Vermeidungsverhalten, oder auch Alkohol trinken, um sich zu entspannen, das hilft kurzfristig, langfristig hat es sehr viele negative Folgen, wie wir wissen. Ebenso Medikamentenmissbrauch, also auch das kurzfristig hilft das, von diesen belastenden Erlebnissen abzulenken, langfristig gehen damit gravierende Schädigungen der psychischen Integrität einher. Es kann auch zu Suizidhandlungen kommen, wenn die Personen merken, es immer wieder drängen sich diese Gedanken auf und dass sozusagen sie beherrscht werden in ihrem ganzen Leben und nicht mehr lebensfähig erscheinen. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Unterscheidung in man-made und non-man-made und gebe Ihnen dazu einige Daten. Also was man weiß, sind eben diese man-made, die gravierendsten, da sind zum Beispiel Zahlen aufgeführt, auch an einer relativ großen Stichprobe von Frau Kleim aus Zürich, die bei uns in der Arbeitsgruppe auch mitgearbeitet hat, und Herrn Merker und Frau Michael Zürich und Saarbrücken, die eben Daten zusammengetragen haben über die Art des Traumas und die Vulnerabilität für psychische Störungen. Und da sind eben nochmal die Zahlen, also Kriegserfahrung, Vergewaltigung, Gewalt an erster Stelle und dann deutlich geringere Vulnerabilitätsfaktoren nach Verkehrsunfällen, Naturbrand- und Feuerkatastrophen. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Schwere des Traumas auch assoziiert ist mit der Wahrscheinlichkeit, überhaupt eine psychische Störung zu entwickeln. Es gibt da systematische Zusammenhänge. Aber wichtig ist, man kann nicht sagen, je schwerer das Trauma, desto schlimmer die Folgestörung. So ist es nicht assoziiert, scheinen doch dazwischen Prozesse sich abzuspielen, die in der Person liegen. Da sind wir wieder bei der Resilienz, bei dem Umgang mit Notfällen, mit Katastrophen, Bewältigungskompetenzen. Emotionsregulation ist da ein Stichwort, weil die Fähigkeit, mit diesen gravierenden, panikartigen Gefühlen umzugehen, in der Situation wie auch nach dem Trauma, scheint ein ganz wichtiger Faktor dabei zu sein. Und da ist unser Projekt angesiedelt. Da wollen wir eben auch perspektivisch auch Präventionsangebote entwickeln. Zunächst aber nochmal auf der Seite der Risikogruppen. Also es gibt einmal die intrapsychische Seite, es gibt die Art der Traumata, die nicht intrapsychische, sondern externe Seite. Und bei den externen Seiten gibt es eben auch nochmal Risikofaktoren, die eben bedingt sind mit Blick auf die Risikogruppen. Und dazu zählen zum Beispiel Rettungskräfte, also Sanitäter, Feuerwehrmänner und andere, die immer wieder konfrontiert sind mit recht schrecklichen Bildern, Tote, Schwerverletzte, die sie nicht retten können und so weiter. Diese Erfahrung gilt es zu verarbeiten. Also da ist auch eine erhöhte Vulnerabilität für psychische Störungen mit verbunden. Es hat sich aber auch gezeigt, dass insbesondere, es sind nicht alle Rettungskräfte, die psychisch krank werden, auch da ist es ja wieder spannend, welche trifft es? Da gibt es weitere Untersuchungen, die zeigen, dass es Helfer sind, die so eine gering ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung haben, im Sinne von, ich kann das schaffen, ich habe Kontrolle über mich, über meine Gefühle, über die Bewältigung schwieriger Situationen und auch gleichzeitig gepaart mit einer hohen Ausprägung von Feindseligkeit. Das bringt man in Zusammenhang mit Bereitschaft, sich auch selbst zu öffnen, also wenn man sehr die Umwelt sehr extern als einem feindselig gesinnt interpretiert, ist man nicht so leicht in der Lage, auch mal über seine Belastung zu sprechen, als wenn man dann andere Haltung einnimmt. Dann als ganz wichtige Gruppe hat sich gezeigt, untrainierte, freiwillige Helfer. Also da zeigt sich bei 25% dieser untrainierten freiwilligen Helfern, dass sie einfach zu wenig vorbereitet sind auf die Belastung. Auch da spielt eben unsere Forschung eine Rolle für das Training von solchen Rettungskräften, ihnen spezifisches Wissen mit an die Hand zu geben. Dann auch Personen, die wiederholt traumatische Erlebnisse erleben mussten, dazu zählen natürlich auch Rettungskräfte, aber auch eben, das führt schon zum nächsten Punkt, Kinder und Jugendliche, also je früher die Traumatisierung ist, desto schlimmer. Und weibliches Geschlecht geht, also Frauen und Mädchen, bei denen geht eben auch eine höhere Anzahl an psychischen Störungen wie PTBS oder Depressionen im Anschluss einer traumatischen Erfahrung einher. Das erklärt man sich zum Beispiel auch damit, dass diese man-made Traumata stärker bei Frauen, jedenfalls in unserer Kultur, wo es keine Kriege gibt in Deutschland, und dass eben gerade da Vergewaltigung ein ganz wichtiger Prädiktor für das Entstehen einer posttraumatischen Belastungsstörung ist oder sexueller Missbrauch. Ja? Also es ist nicht so, dass das weibliche Geschlecht das schwache Geschlecht ist, sondern das hängt wieder mit den Erfahrungen zusammen, die gemacht werden. So, dann ich habe vorhin schon gesagt, man unterscheidet Bewältigungsverhalten einmal vorher, was dann nach dem Erleben und auch während dem Erleben. Also zu dem nach dem Erleben weiß man schon einiges. Und zwar weiß man, dass ein dauerhaft vermeidender Bewältigungsstil nicht günstig ist für das Verarbeiten von Traumata und Notfällen. Was heißt das? Das heißt, wenn man dauerhaft versucht, die Gedanken und Bilder und Erinnerungen an diese Notfälle versucht zu unterdrücken, einfach wegzuschieben, immer wenn sie kommen, zu sagen, denk nicht dran oder guck nach vorne und sie nicht zu verarbeiten, dann ist es ein Bewältigungsstil, der zur Chronifizierung von Stress und auch zum Entwickeln psychischer Störung führen kann. Wie auch Grübeln steht da oben. Das ist ganz interessant, weil das neue Forschung ist, weil manche Menschen auch sagen, ich mache das gar nicht, ich schiebe das nicht weg. Im Gegenteil, ich grübele den ganzen Tag darüber nach, warum ist mir das passiert? Warum habe ich diesen Verkehrsunfall verursacht und dabei ein Kind zu Tode kommen lassen als Beispiel. Warum? Ich bin schuldig, ja? Dann kommen Selbstkommentare dieser Art und auch dieses Grübeln ist eine Art, eben auf einer sehr abstrakten Art immer wieder über das Ereignis nachzudenken und damit ist es durchaus auch ein Vermeidungsverhalten, weil die damit einhergehenden Gefühle von Scham und Schuld eben nicht bearbeitet werden, ist ein sehr abstrakter Bewältigungsstil ist. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil die Menschen dann sagen, ich mache das gar nicht, das Vermeiden, was ja plausibel ist, dass das nicht gut ist, das ständige Unterdrücken, aber auch Grübeln ist ein wichtiger Punkt, der zur Aufrechterhaltung oder zur Entwicklung psychischer Probleme infolge von Notfällen führt. Dysfunktionale Bewertungen und Gefühle ebenfalls, das heißt, Gefühle einfach nur zulassen scheint auch nicht der Weg zu sein, sondern sie verarbeiten und zwar manchmal braucht man da professionelle Anleitung, um das so zu verarbeiten, dass man das abschließen kann. Also einfach nur die Gefühle zulassen, Scham und Schuld, Selbstvorwürfe kann auch zur Verstärkung der Problematik führen. Ein weiterer Punkt, der sich in der Forschung gezeigt hat, sind diese fragmentarischen Erinnerungen an den Notfall, an das Traumata. Das heißt, es kommen immer so Blitze, also beispielsweise der Anfang der Vergewaltigung, das spult sich in meinem Gehirn immer wieder ab und dann bricht es ab, dann hört es auf. Oder dieser Verkehrsunfall, ich sehe, wie auf der Autobahn einer plötzlich aus der falschen Fahrtrichtung mir entgegenkommt und dann hört es auf, was danach passiert. Also diese fragmentarischen Erinnerungen, auch das ist ein Zeichen dafür, dass dieses Trauma nicht wirklich durchlebt und verarbeitet wurde, auch ein Anhaltspunkt für eine nicht günstige Verarbeitung. Und der weitere Punkt, der empirisch gut abgesichert ist, ist die geringe soziale Unterstützung. Damit meint man, dass es gut ist, wenn man ein soziales Umfeld hat, mit dem man offen über diese Probleme sprechen kann und die das gut aufgreifen können. Und wenn dann zusätzlich noch andere Stressoren dazukommen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder sonst wo, und man wenig soziale Unterstützung hat, dann führt das auch zu Entstehung von Notfällen, von psychischen Störungen, Entschuldigung. Jetzt komme ich zu den Bewältigungsverhalten während des Notfalls. Da ist ja unsere Forschung anzusiedeln. Da weiß man bisher noch am wenigsten, weil das auch am schwersten anzugucken ist, wie ich eingangs schon berichtet habe. Aber was man weiß aus retrospektiven Berichten, also man hat Personen gefragt im Nachhinein, wie ging es dir denn während dieses Verkehrsunfalls, wie ging es dir während dieser Schlägerei, während der Vergewaltigung oder anderen traumatischen Erlebnissen. Und da ist ein Anhaltspunkt, dass es tatsächlich zu tun hat damit, die Intensität der Emotionen, also Angst, Hilflosigkeit, ist ein Prädiktor für das Entstehen von psychischen Belastungsreaktionen. Das macht auch erstmal intuitiv Sinn. Es ist aber auch hier wieder nicht so, dass man sagen kann, je schlimmer das Trauma, desto schlimmer die Emotion. Das wäre so eine einfache Kausalkette, sondern auch da ist es wieder interessant zu gucken, warum erleben manche Menschen sehr starke, panikartige Reaktionen in Notfallsituationen. Andere scheinen dagegen ihre Gefühle da besser kontrollieren zu können. Und das ist auch etwas, was unsere Idee ist, dass das Unterdrücken von Gefühlen nicht immer schlecht ist. Vorhin habe ich Ihnen Befunde vorgestellt, wo es so aussieht, Unterdrücken von Gefühlen ist schlecht, man muss drüber reden und so weiter. Wir denken, dass es nicht immer schlecht ist, sondern dass es auf den Kontext ankommt und dass es in der konkreten Notfallsituation sehr funktional sein kann, Gefühle zu unterdrücken. Das kennen Sie vielleicht alle selber aus irgendwelchen Alltagsbeispielen, zum Beispiel bei eisglatter Fahrbahn irgendwie das Auto sicher nach Hause bringen. Da hilft es wenig, dass Sie sich dann beobachten und sagen, oh, meine Beine schlottern ganz schön und ich habe ganz schön Stress, jetzt müsste ich mal drüber reden, sondern da müssen Sie Augen zu und durch die Gefühle im Zaum haben und kontrollieren und unterdrücken. Das scheint eine funktionale Reaktion zu sein. Ein weiterer Punkt, was man weiß, ist, dass es ungünstig ist, ist das Ausmaß an Dissoziation. Damit meint man sowas, dass Menschen berichten, ich hatte so das Gefühl, als wenn ich über mir schweben würde. Ich war gar nicht mehr ich selber. Ich habe mich von oben herab selber beobachtet, wie ich vergewaltigt wurde, wie ich diese Stresssituation auf der Autobahn irgendwie rundherum lagen, verletzte und Menschen schrien, irgendwie gemanagt habe, aber ich war das nicht wirklich selber. Wie wenn ich von oben geschaut hätte, wer das da so macht. Das ist auch so so ein Anzeichen, dass es offensichtlich zu viel war an Emotionen und dass der Körper dann diese Reaktion produziert, wie so ein, ja, aus dem eigenen Körper heraus entweichen. Es gibt also eine ganze Menge Forschungsbedarf, insbesondere zu dem Bewältigungsverhalten während des Notfalls. Wenn man jetzt so die Forschung overall zusammenfasst, auch mit Blick auf die Vulnerabilität für das Entstehen psychischer Störungen, dann kann man zusammenfassend sagen, dass es nicht der Notfall per se ist, sondern die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, was dann eben daraus nachher folgt. Ja, und da setzt ja auch, das ist insofern ja auch positiv, weil man das ja verändern kann. Also ob ein Unfall passiert oder eine Naturkatastrophe passiert, liegt ja nicht in unserer Hand, aber dass wir doch etwas tun können, es so zu verarbeiten, dass es uns nicht schädigt. Das ist ja auch was Gutes, ja, wo wir wieder bei der Resilienz sind, bei der Kraft, die Menschen haben. Und da setzen unsere Forschungen eben auch an. Herr Nebel und ich haben im Rahmen des FRIAS, im Rahmen einer interdisziplinären Forschergruppe eben angefangen, ein Szenario zu entwickeln, anhand dessen wir eben solche Notfallsituationen simulieren wollen. Die sind natürlich nicht so stark wie die Reaktionen in real, aber es ist ein ethisch vertretbarer Zugang und wir versuchen hier eben Aspekte der psychischen und physiologischen Reaktivität auf Stress, auf Notfälle zu erforschen und perspektivisch dann eben auch dieses Wissen wollen wir dann perspektivisch nutzen, um weitere Szenarien zu entwickeln, die wir beispielsweise dann für die Präventionsprogramme nutzen wollen. Damit übergebe ich dann jetzt an meinen Kollegen, Herrn Nebel, der jetzt nochmal ausführen wird, warum es überhaupt wichtig ist, diesen experimentellen Zugang zu wählen.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich werde Ihnen jetzt schildern, wie wir dann an diese Probleme, die wir da identifiziert hatten, rangegangen sind. Dann setzt sich ein Psychologe und ein Informatiker zusammen und denken über zwei ganz verschiedene Zugänge zu diesem Thema Notfälle nach. Und was dabei rausgekommen ist, ist eben genau dann, dass wir gesagt haben, wir nehmen unsere Stärken und schauen, was können wir denn eigentlich beitragen dazu. Und wir können eben dazu beitragen, dass wir Experimentalumgebungen schaffen können, in denen Psychologen oder eben genau meine Kollegin dann Experimente durchführen kann, die vorher so noch nie durchgeführt werden konnten, weil es eben schwierig ist, solche Versuche tatsächlich in Notfällen durchzuführen. Um die Versuche durchzuführen, müssen Sie ja kontrollierte Bedingungen zum einen schaffen, zum anderen müssen Sie in der Lage sein, Daten aufzunehmen, eben sowas wie subjektive Daten, Befragungen, auf der anderen Seite biometrische Daten und dann wollen Sie vielleicht auch noch Verhaltensdaten aufnehmen, um zu schauen, wie verhalten sich denn die Probanden in der Situation. Da kann man, wie gesagt, tatsächlich reale Umgebung nehmen und tatsächlich zum Trainieren benutzen ja auch Rettungskräfte dann speziell zurechtgemachte Gebäude oder Geländen, in denen sie die Notfälle üben. Das ist sehr aufwendig, das können wir nicht mit Probanden machen, das geht zu weit, ist zu teuer. Und es gibt ja auch gar nicht genug von diesen Übungsgeländen, man müsste die Leute nur noch verkabeln, die müssen rumlaufen. Das ist also ein Weg, der nicht so richtig gangbar ist. Wir haben uns dann eben entschieden, die virtuelle Realität zu benutzen. Und was heißt eine virtuelle Realität? Na, das ist ein Begriff, der 1965 aufgekommen ist. Das ist schon ein bisschen her. Und normalerweise, wenn ich jetzt vor meinen Studenten stehen würde, würde ich sagen, das haben sie gar nicht mehr miterlebt. Aber ich sehe heute, dass viele aus meiner Altersgruppe auch dabei sind. Also haben sie sicherlich diesen Begriff damals auch vielleicht gehört. Und es gab dann Anfang der 70er Jahre auch einen schönen Film zu diesem Thema, Welt am Draht von Fassbinder. Vielleicht erinnern sich noch einige daran. Das oberste Bild hier ist aus dem Film. Da liegt jemand auf einer Couch und hat einen Helm auf. Das ist so eine Art Motorradhelm. Mit diesem Helm wird dann sein Bewusstsein in die virtuelle Realität katapultiert, die genauso ist wie unsere Realität. Man spürt den Unterschied kaum. Also es ist realitätsnah, es ist dreidimensional, es ist anfassbar. Und tatsächlich in dieser virtuellen Realität laufen dann auch Menschen herum, die sich so verhalten oder sind tatsächlich dann eben keine echten Menschen, sondern es sind Computerprogramme, die sich verhalten wie echte Menschen. Wie gesagt, das war Vision 1974. Ist der Film gedreht worden, 1965 ist das Buch erschienen. Mittlerweile ist es so ein bisschen tatsächlich reale Realität geworden, dass wir die virtuelle Realität haben, wie Sie vielleicht auch aus Computerspielen eben kennen. Da gibt es dann die Möglichkeit, tatsächlich fast realitätsnah Szenarien aufzubauen, die Sie dann eben darstellen, entweder über einen ganz normalen Monitor oder wenn es besser sein soll, dann haben Sie dann einen großen Raum, sogenannte Cave, in der die Welt realisiert wird, oder Sie setzen so einen Helm auf, ein Head-Mounted Display, da sind zwei kleine Bildschirme drin, und dann fühlt sich das auch fast an, als wenn Sie die Realität sehen würden. Okay, ich sagte schon Computerspiele. Computerspiele kennen Sie wahrscheinlich von Ihren Kindern, oder vielleicht haben Sie auch selber schon mal welche gespielt. Sind mittlerweile so ausgefuchst, dass sie fast Fernseh- oder Filmrealität vorspielen können, außer eben mit dem Unterschied zum Fernsehen und zum Film, dass man selber in diesen Welten interagieren kann. Und was es gibt mittlerweile, sind auch eine Menge von Engines, sogenannte Engines, die dazu benutzt werden, um diese Spiele aufzubauen. Die sind dann auch verfügbar gemacht worden, sodass man selber als Benutzer dann auch hergehen kann und die Spiele manipulieren kann oder selber eigene Spiele erzeugen kann, was wir dann auch genutzt haben. Das Schöne ist eben, dass das relativ kostengünstig geht, verglichen mit anderen Möglichkeiten. Es hat eben sehr gute Qualität und ist sehr leistungsfähig. Auf der anderen Seite kann man damit nicht alle Dinge machen. Man kann zum Beispiel keine Cave-Installation damit beschicken. Es ist nicht so gut dokumentiert und wie wir auch festgestellt haben, kann es erheblich Arbeit erzeugen, wenn man versucht, Dinge da einzubauen, die nicht vorgesehen sind in dem Spiel. Wir waren jetzt nicht die Ersten, die hergegangen sind und virtuelle Realität eingesetzt haben, um das Verhalten in Notsituationen zu betrachten. Allerdings, die Ansätze, die es bisher gegeben hat, sind so, dass sie sich erheblich von dem unterscheiden, was wir wollen. Also zum einen gibt es in Amerika, im ICT, in Los Angeles, gibt es ein Institut, das sich eben auch damit beschäftigt, virtuelle Realitäten aufzubauen, um Training durchzuführen oder um auch Therapie von PTBS durchzuführen. Da geht es aber eben nicht darum, dass man die Emotionen innerhalb der Notfälle selber erforschen möchte. Ähnlich ist dann die Therapie von Phobien. Das ist auch etwas, was mit virtuellen Realitäten sehr gut funktioniert. Da kann man beispielsweise dann künstliche Spinnen den Menschen vorführen oder ihnen vorspiegeln, dass sie vielleicht in einem Flugzeug fliegen. Und da können die Patienten dann trainieren, mit diesen Situationen umzugehen. Aber wie gesagt, was es bisher nicht gegeben hat, ist Forschung zu Emotionen während der Bewältigung von Notfallsituationen. Das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, was wir machen wollten. Und dazu sind wir dann hergegangen und haben als VR-Technologie eingesetzt, eben diese Head-Mounted Displays, weil sie schönen realen Eindruck erwecken, zur Steuerung des Körpers innerhalb der virtuellen Realität haben wir einen Joystick eingesetzt, zum einen, weil man einigermaßen gut damit navigieren kann, zum anderen, weil es dann Benutzer, die schon mit Computerspielen umgehen können, für die ist das auch ein neues Gerät, sodass sie nicht einen Extremvorteil haben. Und dann haben wir als Spiel-Engine die sogenannte Source-Engine gewählt, die beispielsweise benutzt worden ist, um Half-Life 2 zu realisieren. Ich hoffe, Sie kennen dieses Spiel nicht, ich finde es nicht so schön. Genau, und das ist so die technologische Unterstützung, die wir dann haben, um die Realität vorzuspiegeln. Was wir dann benutzt haben, um die Biometrie aufzunehmen, sind dann Sensoren, um die Herzrate, Outlet-Fähigkeit und Atmung zu kontrollieren. Und das Ganze wird dann auch synchronisiert mit der Vorführung der VR. So, und was ich Ihnen jetzt als nächstes zeigen möchte, Sie haben jetzt alle kein Head-Mounted Display und wir haben auch nicht 1000 Stück davon. Aber was ich jetzt machen kann, ich kann Ihnen jetzt vorführen. Wie es aussieht, wenn Sie in dieser virtuellen Realität sind. Hier oben links in der Ecke sehen Sie die Testperson, die mit dem Head-Mounted Display sich bewegen kann und mit dem Joystick. Und sie ist jetzt in einer Parkgarage. Und da ist offensichtlich das Licht ausgefallen und irgendwas hat es da auch einen Schrei gegeben. Und da ist tatsächlich wohl irgendwas Unangenehmes passiert. Help! Testpersonen ist hier überlegt und erinnert sich, dass es da doch irgendwo einen Feuerlöscher gegeben hat. Und außerdem ist ein Feueralarm aus, damit dann das Szenario beendet ist. Dass die Person so überlegt war, ist dem zuzuschreiben, dass es auch derjenige war, der das Szenario im Wesentlichen erschaffen hat. Er weiß also, was er zu tun hat. Dass er der Person nicht geholfen hat, hängt damit zusammen, dass man der Person nicht helfen kann, weil eben da diese Heizkörper, wenn Sie das gesehen haben, auf der Person drauf liegen. Die kann man leider nicht bewegen. Sodass das, was er getan hat, tatsächlich das Verhalten war, was man von jemandem erwarten würde, der in so eine Situation kommt. Das haben wir jetzt eben nicht nur dem Autor dieses Szenarios vorgelegt, dieses Szenario, sondern wir haben dann auch jede Menge von Personen gebeten, die nichts damit zu tun hatten. Und da wird meine Kollegin jetzt noch ein bisschen weiter was zu erzählen.
Ja, Sie haben sich jetzt das Szenario ja so aus der Beobachterperspektive angeschaut und vielleicht haben Sie auch so ein bisschen schummriges Gefühl gehabt, vielleicht aber auch gar nicht, weil es immer was anderes ist hier im hell erleuchteten Raum. Dieses Szenario wurde in einem ganz dunklen, abgedunkelten Raum eben vorgeführt und durch diese 3D-Realisierung wirkt es relativ echt. Was wir auch noch gemacht haben, ist, dass eben die Geruchssinne angesprochen werden, nämlich dass so ein komischer Gummigeruch sich plötzlich breit macht, den haben wir extra dafür entwickeln lassen. Und trotzdem hatten wir Zweifel, ob das denn dazu führt, dass die Menschen da richtig reinkommen oder ob sie denken, naja, das ist so wie mein Computerspiel zu Hause, das ist der Computer und das bin ich. Also Präsenz erleben nennen das die Psychologen, also wie stark ist man drin und hat das Gefühl, die Wirklichkeit, das ist die Wirklichkeit oder wie stark, so vielleicht, wie Sie es jetzt angeschaut haben, aus der Beobachterperspektive. Und diese Zweifel, die wir natürlich berechtigterweise als Wissenschaftler immer haben, ob das, was wir entwickelt haben, wirkt, haben uns dann dazu geführt, erstmal einen Vortest zu machen. Und zwar haben wir dafür einen Film genommen, der bekanntlich Stress auslöst, Angst auslöst. Das ist ein Film, der auch im Kino gelaufen ist, Blair Witch heißt er. Wir haben eine Szene ausgewählt, wo eben eine Person auf der Flucht ist, in so einem dunklen Keller. Man hört immer irgendwelche Geräusche. Es geht um Morde, die da erfolgt sind. Und man weiß nicht, wird diese Person jetzt verfolgt. Also es ist alles so ein bisschen unklar, wo dieser Verfolger jetzt ist. Man hört nur die Schreie. Wir selber haben uns das angeguckt. Wir aus der Beobachtungsperspektive fanden das jetzt mittelmäßig stressig. Aber es gibt Untersuchungen dazu, die gezeigt haben, dass das Angst auslöst, Anspannung auslöst und auch psychophysiologische Aktivierung auslöst bei normal gesunden Menschen. Also die Herzrate steigt an, Hautleitfähigkeit steigt an, Atmung geht schneller als physiologische Seite der Stressreaktion und wenn man die Person fragt, dann geben sie an, mehr angespannt zu sein und so weiter. Deshalb haben wir den Film da ausgesucht und wir haben noch einen anderen M-Film ausgesucht, das ist so ein Film über das Leben im Kloster, das ist fast wie Meditation, es werden die Pflanzen beschrieben, der soll Entspannung auslösen, ja, und auch das ist nachgewiesen worden in Tests. Also hatten wir hier zwei Bedingungen, die dem echten Szenario, was eben die Arbeitsgruppe von Herrn Nebel entwickelt hat, dieses Szenario programmiert hat, Wort, vorausgestellt wird. Und dann haben wir eben im Verlauf hier sowieso immer die Personen Ratings machen lassen, also ihre Angaben. Die kamen also in unser Labor, haben erstmal angegeben, wie entspannt sie sind, wie gestresst, wie angstvoll und so weiter. Und sie wurden verkabelt, also die Elektroden wurden gelegt, dass man eben kontinuierlich Herzrate, Hautleitfähigkeit und so weiter erfassen kann. Dann kam dieses Training, das hat Herr Nebel schon erzählt. Wir wollten natürlich vermeiden, dass es sozusagen Experten im Umgang mit Computersystemen gibt. Ich zum Beispiel bin absoluter Novize und ganz schlecht, auch bei den Vortests zählte ich, glaube ich, zu den schlechtesten Personen zum Bedienen dieses Dings. Und durch Training wurde das aber besser. Und insofern haben wir gesagt, also trainieren ist gut, wir müssen also alle auch erstmal auf den gleichen Stand bringen, im Umgang mit dem Joystick und so weiter. Dann machen die wieder ihre Angaben und dann kommt dieser Film, also einmal der nette Entspannungsfilm über das Leben im Kloster und dann dieser angstinduzierende Film. Wieder werden Angstratings und Anspannungsratings gemacht und dann kommt das eigentliche Szenario und dann kommen wieder Ratings. Also so ist so ein klassischer Ablauf in unserem Forschungsdesign. Was haben wir gefunden? Es ist tatsächlich so, dass dieses Szenario, was wir entwickelt haben, eine vergleichbar starke Anspannung und Angstreaktion erzeugt wie der Film. Der Angstfilm, das ist hier die grüne Linie. Also hier sehen Sie, da kommen Sie ins Labor, dann haben Sie eben Training hinter sich gebracht, dann den Film vorgeführt bekommen und das steigt dann hier an nach dem Film, die Angstratings und Anspannung und bleibt eigentlich auf einem vergleichbar hohen Niveau wie bei unserem Szenario. Also dieser Zeitpunkt hier, wo sich die treffen, das ist das nach diesem Notfallszenario hier, das von uns entwickelte. Das ist die Gruppe, die eben Entspannungsfilm gesehen hat. Sie sehen, der Film erzeugt nicht viel Stress, aber das Szenario erzeugt Stress. Also beide sind dann auf einem vergleichbar hohen Niveau. Daraus haben wir eine erste Schlussfolgerung gezogen, dass es Sinn macht, mit diesem Szenario zu arbeiten, dass es in der Lage ist, eine gewisse Anspannung, nicht Panik, das erwarten wir gar nicht, wollen wir ja auch gar nicht, wir wollen die Person auch nicht traumatisieren. Es ist eine normal gesunde Gruppe gewesen, in jeder Gruppe waren 20 Personen, das waren vor allen Dingen Studierende der Universität über verschiedene Fakultäten hinweg gestreut. Und dann sind wir also zu unserem Hauptdesign gekommen. Da haben wir dann eben uns erlaubt, diese Stressinduktion wegzulassen, also diese kleinen Filmchen, weil wir ja jetzt gezeigt haben, dass es Anspannung erzeugen kann. Und ich kann Ihnen dann jetzt erste Daten vorstellen aus einer Masterarbeit von David Slama, die gerade am Psychologischen Institut durchgeführt worden ist und gerade abgeschlossen worden ist. Und zwar ist das eine Studie an Patienten, die eine Panikstörung haben, für die solche Szenarien eben stressinduzierend sind und die vor und nach der Therapie einmal an diesem Experiment teilnehmen und dann wollen wir hinterher auch schauen, ob durch die Therapie sich diese Angstreaktion verändert. Aber soweit sind wir noch nicht, die sind noch nicht behandelt, aber zumindest hat eine erste Gruppe hier teilgenommen an dieser Untersuchung und hier sehen Sie die Angstratings. Die rote Linie sind die Patienten mit einer Panikstörung, die blaue Linie sind die gesunden Vergleichspersonen und Sie sehen da, dass es bedeutsame Unterschiede gibt mit Blick auf die Angstanspannung hier, also stärkere Angstratings mit Blick auf das Emergency-Szenario, also unser Notfallszenario im Vergleich zu der gesunden Kontrollgruppe. Man sieht hier aber auch, dass es eine ganz gute Rückgangreaktion wieder gibt. Das ist ja auch wichtig, wie lange hält die Anspannung an. Die ist immer noch höher als bei der gesunden Kontrollperson, aber sie bleibt nicht auf einem hohen Niveau. Das ist auch diagnostisch natürlich sehr wichtig und sehr interessant. Jetzt komme ich zu den physiologischen Daten. Die sind spannend, weil sie uns überrascht haben. Wir hatten eigentlich die Annahme, dass die Reaktionen in die gleiche Richtung gehen, also starke subjektive Reaktionen, stärkere Angstratings, also bei den Panikpatienten und stärkere psychophysiologische Reaktionen, also stärkeren Anstieg der Herzrate. Das haben wir nicht gefunden, sondern im Gegenteil. Wir haben sogar eine niedrigere, und zwar signifikant niedrigere Herzrate bei den Panikpatienten gefunden. Das sehen Sie hier im Vergleich zu dem stärkeren Anstieg bei der gesunden Kontrollgruppe. Da haben wir dann nochmal uns andere Daten angeschaut, die ich Ihnen jetzt hier nicht alle vorstellen kann, aber die hier zur Erklärung herangezogen werden können. Wir haben nämlich auch Maße zur Emotionsregulation im Verlauf dieses Szenarios erhoben und haben gesehen, es ist nicht so bei dieser Gruppe von Panikpatienten, dass sie stärker ihre Gefühle unterdrücken würden als die gesunde Kontrollgruppe, sondern sie lassen die Gefühle durchaus relativ stark zu, was sich ja auch in den starken Angstratings gezeigt hat. Und dann haben wir uns noch mal andere Daten angeschaut, auch aus der Stressforschung, und haben da auch gefunden, dass es durchaus unterschiedliche Stressreaktionen gibt. Es gibt einmal die physiologisch stark ansprechenden, die wirklich stärker als normal gesunde Menschen physiologisch reagieren, dann aber auch die, die genau das Gegenteil zeigen und wo sozusagen der Parasympathikus stärker aktiv ist. Also der Sympathikus ist der, der uns sozusagen sprungbereit macht, alles, also Adrenalinausschüttung, wenn Gefahr ist, schnell auf dem Sprung zu sein und schnell flüchten zu können. Also evolutionsbiologisch eine sehr sinnvolle Reaktion. Der Parasympathikus dämpft eigentlich gerade diese Aktivierung, bringt uns eher runter und führt eher so zur Entspannung, ist dann aktiver. Ja? Und wenn man es so evolutionsbiologisch einordnet, dann hat das natürlich eine wichtige Funktion, also Flucht oder Angriff sozusagen. Und da muss man natürlich auch schnell aktiv sein können. Während wenn es zu niedrig ist, dass eher so eine Reaktion wie eine Todstellreaktion oder Freezing-Reaktion, nennt man das auch in der Stressforschung, also sich einfrieren und überhaupt nicht reaktionsfähig sein. Ja, ob das jetzt hier schon so schlimm ist, das ist eine andere Frage, aber zumindest gibt es andere Befunde, die diese erstmal kontraintuitiven Befunde auf der physiologischen Ebene für uns ganz gut erklären können. Wir sind natürlich dabei, weitere Analysen zu machen und dann das auch perspektivisch auch für die Therapieevaluation zu nutzen. Jetzt übergebe ich wieder an meinen Kollegen, der eben noch einen Ausblick geben wird, wie soll es denn jetzt weitergehen in der Forschung?
Ja, was Sie gesehen haben, das ist so die Frucht eines Jahres Arbeit gewesen, die wir ja am FRIAS geleistet haben, mit Hilfe der Förderung durchs FRIAS, wo wir uns zusammengefunden haben und eben das Szenario entwickelt haben, die ersten Versuche gemacht haben. Die Frage ist natürlich dann auch für uns, wie, in welche Richtung geht das alles weiter? Und eine Möglichkeit weiterzumachen hatte Frau Tuschenkappe schon angesprochen. Das ist nämlich die, dass man eben nicht nur diese Versuche durchführt, sondern dass man auch ein Stück weitergeht und dann sowas anbietet wie Szenarien, die zum Training benutzt werden können für Leute, die in solche Situationen kommen können. Da ist es dann natürlich auch so, dass die Szenarien dann auch etwas komplexer werden können, dass eben nicht so wie hier in unserem Szenario nur ein einziger agierender Agent dabei ist, sondern dass womöglich auch andere Helfer oder Opfer dann da sind. Und da stellt sich dann die Frage, wie kann man denn die jetzt vernünftig modellieren? Gibt's ja in Computerspielen diese sogenannten Non-Player-Characters. Aber wie kommt man jetzt dazu, dass die dann auch glaubwürdig und vernünftig agieren? Und eine Sache dabei ist natürlich dann wieder die Emotion. Da kommen wir noch wieder zurück zu dem Thema Emotion. Wie ist es denn mit Emotionen bei solchen Agenten? Die müssen ja dann auch ihre Emotionen ausdrücken, eben zum Beispiel extreme Furcht oder Angst. Und außerdem können diese Emotionen dann natürlich auch zu Änderung in der Performance führen. Also wenn sie panisch werden, dann tun sie eben vielleicht gar nichts mehr. Die Schockstarre, die wir eben gehört hatten. Oder eben auch, dass die Zielpriorisierung oder Zielauswahl der einzelnen Agenten natürlich dann auch wechselt aufgrund von Emotionen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie zwischen den Menschen und den virtuellen Agenten Interaktion haben wollen und Kooperation zwischen denen, dann brauchen Sie natürlich dann auch das Verständnis der Emotion, was uns dann zu dem Thema führt, Entscheidungsfindung und Handlungsplanung zusammen mit Emotionen. Da will ich Ihnen einfach nur ein paar Beispiele geben, wo denn Emotionen ausgelöst werden und wie die dann dazu führen können, dass die Entscheidungsfindung oder Handlungsplanung sich ändert. Wenn beispielsweise irgendetwas Unerwartetes passiert, eben wie in dem Szenario, dass das Licht ausgeht und man einen Schrei hört, dann ist man erstmal überrascht. Und wozu führt das? Na, das führt dann dazu, dass man womöglich seine Ziele ändert und dann nicht mehr zu seinem Auto gehen will, um damit rauszufahren, sondern man möchte dann herausbekommen, was ist hier eigentlich passiert. Umgekehrt, wenn wir sowas haben wie Kontrollverlust, wir können was nicht tun, dann kann das dazu führen, dass wir Angst bekommen, uns erschrecken und dann eben auch unsere Ziele ganz neu priorisieren, vielleicht dann eben Richtung Flucht. Dann weiter, wenn Sie den hilflosen Agenten wahrnehmen, kann das in Gefühle entweder wie Mitleid oder Schadenfreude dazu führen und kann dann eben auch zu Empathie und dem Helfen führen oder eben auch zu Panikreaktionen. Kontrollgewinn, also wenn man die Situation beherrscht, führt zu Erleichterung und das kann wiederum dann dazu führen, dass wir eine erfolgreiche Bewältigung auch der emotionalen Komponente haben. Die Emotionen, die wir uns eben angeschaut haben, das waren alles mehr so basale Emotionen, eben wie Furcht und Angst, die durch äußere Umstände ausgelöst werden und dann dazu führen, dass wir unser Verhalten und unsere Planung ändern. Gibt dann eben auch noch Emotionen, die uns jetzt speziell als KIler auch besonders interessieren, die Emotionen höherer Ordnung, die sich aus sozialen Interaktionen ergeben, eben wie Scham und Schuld. Die werden eben nicht dadurch ausgelöst durch ein äußeres Ereignis, sondern dadurch, dass wiederum andere Personen, Menschen da sind, die wahrnehmen, was wir tun. Ganz typisch bei Scham. Bei Schuld brauchen wir das nicht, da haben wir das Innere, was dann dafür sorgt, dass wir Schuldgefühle bekommen. Aber was in beiden Fällen der Fall ist, dass wir sowas brauchen wie die Modellierung des Gegenübers als sozialen Agenten, dass der nämlich uns wahrnehmen kann und dass wir das eben auch dann mit einplanen. Und ein Beispiel, wo das dann auch tatsächlich eine Rolle spielt in so einer Notsituation, ist, das ist jetzt nicht mein Telefon. ein Beispiel, wo das eine Rolle spielt, ist, wenn wir eine hilflose Person wahrnehmen, würden wir ihr aus Mitleid oder auch aus sozialer Verpflichtung helfen. Nimmt mich aber niemand wahr, wie ich dann weggucke und weggehe, dann schäme ich mich auch nicht gegenüber den Personen, die mich nicht sehen können. Nimmt mich aber mein Opfer wahr oder nehme ich andere Personen wahr, wie ich das tue, kann das durchaus dazu führen, dass ich mich schäme. So dass es für ein Opfer durchaus sinnvoll sein kann, auf sich aufmerksam zu machen und auch darauf aufmerksam zu machen, dass es noch wahrnehmen kann. Weil es eben dazu führt, dass dann der Helfer eher dazu tendiert, wohlmöglich dem Opfer zu helfen. Ja, kommen wir zur Zusammenfassung und zum Ausblick. Erleben von Emotionen und Emotionskontrolle spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Bewältigung von Notfallsituationen, gerade auch in den Notfallsituationen. Und unser Ansatz war, dass wir als erste Gruppe tatsächlich rangehen wollten und verstehen wollten, wie denn dieses Bewältigungsverhalten tatsächlich unter Laborbedingungen zu untersuchen ist. Und dazu haben wir eben virtuelle Realität als erste Gruppe auch weltweit eingesetzt. Wir sind hergegangen, haben die psychophysiologischen Daten aufgenommen online und die Kandidaten befragt. Wir wollen hergehen und diese Dinge auch übertragen auf Trainingsszenarien und hoffen eben, dass wir mit formaler Beschreibung von Emotionen und von der Interaktion der Emotionen mit der Kognition auch einen Weg finden, glaubwürdige künstliche Agenten in solchen Szenarien zu realisieren. Und nicht zuletzt kann sowas natürlich auch dann dazu führen, dass die Psychologie neue Beschreibungsmodelle bekommt, die dann auch wieder empirisch überprüft sind. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden und nur noch sagen, dass wir als Forscher ja tatsächlich nicht alles das, was Sie da eben gesehen haben, selber gemacht haben, sondern dass dahinter immer eine große Gruppe von Studenten, Doktoranden oder auch Postdoktoranden steht, die mit uns an diesem Thema gearbeitet haben. Möchte ich eben Corinna Schill, Christian Becker-Assano, Dali Sun, Julian Schmitz, David Slama, der ja auch eben gerade erwähnt worden ist, Birgit Kleim und Andreas Witzel erwähnen. Und dann möchten wir natürlich auch noch dem Frias danken, dass es uns möglich gemacht hat, ein Jahr interdisziplinäre Forschung am Frias durchzuführen. Vielen Dank.